The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 21. Juli.
Also vielleicht, da Sie ja jetzt auch gerade, ich habe jetzt ein Echo auf dem Ohr, jetzt geht gar nichts mehr. Im Hintergrund der Krach, jetzt höre ich mich doppelt, Sie im Übrigen auch. Das müssen wir korrigieren. Aber ich probiere jetzt einfach, ich nehme den Knopf wieder raus.
Das ARD-Sommerinterview war gestern weniger kritische Befragung als eine halbe Stunde des perfekten akustischen Chaos. Nachdem letzte Woche der Kanzler im Gespräch war, war gestern im Berliner Regierungsviertel die AfD-Chefin Alice Weidel an der Reihe. Das linke Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit, bekannt für spektakuläre Aktionen, hat das Interview per Lärm geentert. Rund 25 Aktivisten standen neben dem Paul-Löbe-Haus im Regierungsviertel und haben Weidels Auftritt mit Trillerpfeifen, Tröten und Gesang begleitet, der über Lautsprecher abgespielt wurde. Die AfD-Chefin Alice Weidel und der ARD-Moderator Markus Preis verstanden sich kaum. Sie haben übereinander, aneinander vorbeigeredet, über den Lärm hinweg.
Also wie viel Schulden hätten Sie aufgenommen?
Entschuldigung, wie viel?
Schulden hätten Sie aufgenommen.
Wir hätten gar keine Schulden aufgenommen. Sie können nämlich mit dem Haushalt, der ein Rekordhaushalt ist, können Sie alle Ausgaben können Sie decken und auch die Menschen.
Aber wenn Sie Steuern abschaffen.
Moment bitte, es ist extrem laut im Hintergrund und ich kann Ihre Fragen kaum verstehen. Also lassen Sie mich das ausführen. Es geht hier, glaube ich, um die Frage der Gegenfinanzierung. Es ist ganz einfach und zwar indem Sie die Ausgaben massiv senken.
Die Inhalte des Gesprächs gerieten in den Hintergrund. All die Fragen des Moderators zur Finanzierung der Wahlversprechen der AfD, zum neuen Plan der Mäßigung der Parteimitglieder, zur Diätenerhöhung der Fraktionsspitze, zu den steigenden Krankenkassenbeiträgen und vielen anderen Themen hatte Weidel altbekannte Antworten parat. Schuld an allem, was falsch läuft, sei die irreguläre Migration.
Die Hälfte der Bürgergeldempfänger sind Ausländer, die haben nie in dieses Sozialsystem eingezahlt. Und die andere Hälfte hat zu 3/4 einen Doppelpass. Sie haben Migrationshintergrund. Das heißt, wir alimentieren, der Steuerzahler alimentiert Menschen, die nie in unsere Sozialsysteme und auch nie in unser Gesundheitssystem und auch nie in unsere Rentenkasse eingezahlt hat.
Es war die ewig gleiche Leier der AfD, wie man es kennt und mit der sie es, auch das gehört zur Wahrheit, in den Umfragen auf Platz 2 hinter der Union schafft. Laut Forsa kommt die AfD aktuell auf 24%, die Union liegt bei 26%. Aber im ARD-Interview blieben sowohl Fragen als auch Antworten schablonenhaft. Es war als Zuschauerin und Zuschauer nicht einfach, dran zu bleiben.
Sie müssen um ihre Lohnerhöhung kämpfen müssen, während Abgeordnete ihre Erhöhung einfach durch...
Ich kann Sie kaum verstehen nochmal. Während Abgeordnete? Ich rücke näher.
Stefan Brandner hat ihn...
Nach einer halben Stunde war es vorbei. Man will fast sagen, Gott sei Dank. Fazit: Die Aktivisten haben alles Recht der Welt zu demonstrieren gegen die AfD und ihre Politik. Und ja, man kann auch laut sein dabei. Doch die Frau und ihre Partei mit geballter Lautstärke akustisch mundtot zu machen, ob das hilft gegen das Gespenst des Rechtspopulismus? Die Aktion liefert der AfD am Ende nur die Möglichkeit, die ewige Märtyrerkarte zu spielen. Mal wieder. Und ob man wirklich glaubt, dass auch nur ein AfD-Wähler wegen ein bisschen Radau im Regierungsviertel künftig nicht mehr diese Partei wählt, das muss heute Morgen jeder selbst für sich beantworten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die US-Korrespondentin und Journalistin Juliane Schäuble klärt auf über die Causa Jeffrey Epstein, die für Donald Trump langsam ein echtes Problem wird. Das Thema einzudämmen, das wird schwierig.
Diese Menschen wie Tucker Carlson und andere Influencer leben davon. Verschwörungstheorien zu verbreiten und die auch so hoch zu putschen, bringt sehr viel Geld.
Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, worauf die Anleger diese Woche gespannt warten. Die klassische Orgelmusik feiert ein Comeback dank einer jungen Frau und wir gedenken eines legendären Schriftstellers, der auch mein Leben grundlegend beeinflusst hat.
I know it's a hoax. It's started by Democrats. Some stupid Republicans and foolish Republicans fall into the net. They're wasting their time with a guy who obviously had some very serious problems, who died. I'd rather talk about the success we have with the economy, the best we've ever had, and all of the things we've done.
Donald Trump will nicht über Jeffrey Epstein reden, aber viele andere wollen das. Medien, Demokraten und auch seine Anhänger. Jeffrey Epstein ist ein Investmentbanker aus New York gewesen. Er hat sich in den Kreisen der Schönen, Reichen und Einflussreichen bewegt. Auch Donald Trump hat zu seinen Freunden gezählt. Es gibt jede Menge Fotos von den beiden, oft auf Partys, umgeben von jungen Frauen. Die beiden waren dicke Buddies in den 90ern und genau diese Bilder gehen gerade wieder im Netz viral. Und Epstein war ein verurteilter Sexualstraftäter. 2008 wurde er wegen der Anstiftung der Prostitution Minderjähriger verurteilt. 2019 wurde er unter anderem wegen Menschenhandels angeklagt. Noch im selben Jahr ist er in Untersuchungshaft gestorben. Offiziell wurde sein Tod als Suizid eingestuft. Aber Verschwörungstheorien rund um seine Kontakte zu berühmten Persönlichkeiten halten sich hartnäckig und damit auch Zweifel an der Todesursache. Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium sogenannte Epstein-Files veröffentlicht, darunter Flugprotokolle und Mitarbeiterlisten. Doch eine prominente Kundenliste mit berühmten Namen, die es angeblich gibt, Fehlanzeige, sagt das FBI. Die Empörung im Lager der Demokraten, aber auch im Lager der Trump-Fans ist groß. Einige werfen den Behörden Vertuschung vor. Kann das Ganze Donald Trump als alter Epstein-Kumpel gefährlich werden? Darüber spreche ich mit Juliane Schäuble. Als USA-Korrespondentin berichtet sie seit 7 Jahren aus Washington D.C., bisher für den Tagesspiegel, ab August für die Zeit. Heute ist sie ausnahmsweise nicht in den USA, sondern hier bei uns im Podcast-Studio in Berlin. Guten Tag, Juliane Schäuble.
Hallo.
Frau Schäuble, jahrelang war die MAGA-Bewegung der Motor hinter dem Epstein-Verschwörungsnarrativ. Sie haben behauptet, Demokraten wären Teil von Epsteins Sexhandelnetzwerk mit Minderjährigen gewesen, dass das Justizministerium und das FBI korrupt seien und dass sie Informationen vertuschen würden. Und jetzt sagt Trump, alles Quatsch, hier gibt's nichts zu sehen. Was hat diesen 180-Grad-Schwenk ausgelöst und warum gerade zu diesem Zeitpunkt?
Das ist eine tatsächlich offene Frage. Also was es ausgelöst hat und was er sich dabei denkt, darüber mutmaßen wir derzeit. Er ist immer einer derjenigen gewesen, die gesagt haben, da wird was vertuscht, da sind die Demokraten irgendwie mit im Spiel. Gleichzeitig wissen wir, er kannte Epstein früher aus seiner Privatresidenz in Florida.
Ja, ganz öffentlich waren sie Freunde und
es
man hat
Fotos,
ganz viele Videos. Ja, klar.
Und er hat gesagt im Wahlkampf, er wird diese Akten veröffentlichen. Und die Pam Bondi, seine Justizministerin, hat gesagt, ich werde das veröffentlichen. Und dann hat sie Erwartungen geweckt, es gibt einen großen Knall. Und jetzt gibt es verschiedene Theorien, was ist passiert. Eine davon ist, es ist eben gar nicht mehr so viel zu finden in diesen Akten. Das erklärt aber wiederum nicht, warum dann nicht alles einfach veröffentlicht wird. Also ist es sozusagen so eine Frage, was ist eigentlich los? Steht da in diesen Akten was, was Trump belasten könnte? Die große Frage dahinter ist aber, kriegt er seine eigene Basis damit wieder beruhigt, die ja er selber und seine Leute mit aufgeputscht haben.
Hat dieser Tweet von Elon Musk im letzten Monat auch etwas mit diesem Zeitpunkt zu tun? Was denken Sie? Also er hat behauptet, dass Trump in diesen FBI-Akten stehen würde. Ob das stimmt, wissen wir alle nicht. Aber hatte das auch etwas mit diesem Momentum zu tun?
Also das verstärkt es zumindest noch. Und da ist da auch, das ist eine offene Frage. Was hat er damit gemeint? Hat er durch seine Firmen möglicherweise, durch seine Leute Zugang zu Informationen gekriegt? Das beflügelt natürlich Verschwörungstheoretiker ohne Ende, die jetzt alle glauben, da gibt es noch was zu entdecken. Und Trump versucht ihnen zu erklären, nee, obwohl ich euch jahrelang erzählt habe, da gibt es vielleicht ganz viel zu entdecken. Und irgendwie Bill Clinton ist mit drin und andere Demokraten, sagt er jetzt, da gibt es nichts zu sehen. Widerspricht sich aber eben auch und widerspricht auch seinen eigenen Leuten.
Ich finde auch, wenn man überlegt, wie man sich verhalten würde, wenn sowas wahr wäre, dann wäre das genau die Reaktion, oder? Jetzt zu sagen, jetzt interessiert euch gar nicht mehr dafür, da gibt's nichts zu sehen, da ist nichts. Und wer danach fragt, ist doof oder sonst was. Also das befeuert das nämlich auch, finde ich, Trumps Verhalten gerade in diesem Moment.
Trumps Verhalten ist sehr ungewöhnlich. Also er schwimmt tatsächlich. Man weiß nicht, was er will. Und das ist deswegen ist diese Diskussion auch so spannend und wird auch so schnell nicht enden, weil es keine Antworten bisher gibt. Wenn es denn etwas gäbe, was ihn belastet, die letzte Regierung war die von Joe Biden, das waren die Demokraten, dann hätten die das doch im Zweifel im Wahlkampf verwendet. Also auch das ist eine dieser Fragen, wo man sagt, ja, was ist denn jetzt genau da drin? Was ist die Motivation von Donald Trump? Fakt ist nur, er verhält sich ungeschickt, es belastet ihn, er ist offensichtlich richtig sauer und die MAGA-Basis, die ohnehin schon so ein bisschen unruhig ist wegen den außenpolitischen Krisen, die findet das jetzt gar nicht toll.
Und darüber würde ich gerne ein bisschen mehr sprechen. Was bedeutet das jetzt? Also wir haben auch schon gesehen, bei diesen Luftangriffen auf den Iran war da viel Unruhe in der MAGA-Bewegung, weil Menschen gesagt haben, es wurde behauptet, wir mischen uns nicht mehr in fremde Kriege ein. Das ist eine der Säulen der MAGA-Bewegung letztendlich. Und da waren auch sehr, sehr viele sehr unzufrieden. Und jetzt ist es noch ein Thema, das obendrauf kommt. Mhm. Was tut sich gerade in der MAGA-Basis oder bei diesen ganzen Influencern?
Das ist tatsächlich gefühlt ein Thema zu viel oder zwei Themen zu viel. Und er hofft, glaube ich, darauf, dass er irgendwie ablenken kann. Und ich sage immer, wer weiß, was jetzt nächste Woche an Themen alles auf uns zukommt, weil er wird versuchen, von dem Thema abzulenken. Denn offensichtlich ist das Thema nicht so einfach in den Griff zu kriegen. Und seine Entscheidung sozusagen, auch außenpolitisch gegen die Basis Wünsche zu handeln, die hat für große Unruhe gesorgt. Und es ist es beim Iran so ein bisschen so, da weiß man noch nicht genau, wohin die Reise geht. Ja, nach diesem einmaligen Einsatz ist ja jetzt erstmal so eine abwartende Situation entstanden. Also da ist einfach auch noch viel Potenzial drin. Aber momentan, das große Thema in Washington ist tatsächlich Epstein. Das ist schon verrückt, weil seit Jahren reden wir darüber.
Außerdem hat das Wall Street Journal berichtet, Trump soll Epstein zum 50. Geburtstag eine Zeichnung einer nackten Frau geschenkt haben. Er dementiert, er reicht Klage ein jetzt. Was passiert da gerade?
Es war also so eine Sammlung von Glückwunschschreiben, unter anderem eben von Donald Trump mit so einer Zeichnung. Und Donald Trump behauptet, er zeichne nicht, was blöderweise nicht stimmt, weil mindestens 3 Zeichnungen von ihm für viel Geld, also für vergleichsweise viel Geld versteigert wurden. Er auch mit so diesem Filzstift seinen Namen Donald da geschrieben hat, an so einer Stelle, über die wir gar nicht so viel reden müssen. Eine intime Stelle einer Frau. Und er will auch da wieder, macht so eine komische Strategie, dass er sagt, das ist nicht passiert. Aber bei allem, was man weiß, wie das Wall Street Journal wohl arbeitet, die werden ihre Quellen schon gecheckt haben. Die werden schon gecheckt haben, dass das ein echtes Dokument ist.
Ja, und jetzt sind Menschen, die in der Vergangenheit wirklich zu ihm gestanden haben, Tucker Carlson, Liz Wheeler, diese konservative politische Kommentatorin oder Steve Bannon, der ehemalige Berater in Trumps Kampagne, die sprechen alle offen über Enttäuschung. Und man hat den Eindruck, jetzt dreht sich das, was Trump wirklich jahrelang selber befeuert hat, gegen ihn plötzlich. Mhm. Was bedeutet das jetzt für ihn?
Also man muss sich eins bewusst machen, diese Menschen wie Tucker Carlson und andere Influencer leben davon. Verschwörungstheorien zu verbreiten und die auch so hoch zu putschen, bringt sehr viel Geld, bringt Aufmerksamkeit, bringt Aufregung. Also das hat auch mit diesen Verschwörungstheorien, da muss immer noch eins draufgesetzt werden. Das heißt, das jetzt wieder einzufangen, ist richtig schwierig. Egal, ob da was drinsteht. Es gibt ja keinen Beweis dafür, dass Trump irgendwas Kriminelles mit Epstein gemacht hat. Stand jetzt gibt es dafür nichts. Und ich glaube, wenn es es gäbe, wüssten wir das wahrscheinlich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die ganze Zeit unter der Decke zu halten war, aber wer weiß. Und dieses Brodeln, das ist so ein bisschen immer mit Blick auf die Midterms nächstes Jahr, also die Zwischenwahlen, wo ein Teil des Kongresses ja neu gewählt wird und die Republikaner ihre Mehrheit verlieren können. Da gilt es natürlich, wie kriegt man diese Basis wieder hinter Trump vereint, der ja Held ist. Also das muss man sagen, sie hängen schon auch an Trump und sie lassen ihn nicht so einfach fallen, aber sie sind momentan eben sehr aufgeputscht.
Und die Zwickmühle für Trump ist jetzt, entweder stimmt das, was jahrelang erzählt wurde und da ist tatsächlich eine Verschwörung und tatsächlich stecken die Demokraten damit drin bei so einem Netzwerk und Trump ist im Zweifelsfall Teil davon, oder das Ganze ist von vornherein immer eine Lüge gewesen. Also eigentlich kann er nur verlieren.
Er hat dann entweder falsche Versprechungen gemacht. Er sagt jetzt ja auch anders als andere in seinem Umfeld, es gibt jetzt vielleicht doch eine Liste, aber die würde von den Demokraten erstellt worden sein. Also auch da merkt man wieder, das ist echt, er verstrickt sich da auch gerade so ein bisschen. Daran merkt man, er ist unter Druck. Man kann sagen, er macht Fehler. Das führt es nicht automatisch dazu, dass Trump zurücktreten wird. Da müssen wir, glaube ich, die Hörer enttäuschen oder beruhigen, je nachdem, wo man politisch steht. Das wird nicht passieren, aber es wird ihn wütend machen, es wird ihn mehr Fehler machen lassen, kann ich mir schon gut vorstellen. Und er wird versuchen, ganz stark auf ein anderes Thema mit voller Macht zu gehen. Und das wird trotzdem weitergehen, weil diese Bubbles halt sich weiter verbreiten.
Unterstellen wir mal, es gibt tatsächlich eine Kundenliste und er steht tatsächlich drauf. Wäre das für seine Anhänger tatsächlich ein Grund, ihn nicht mehr zu unterstützen? Oder sagen sie einfach, er ist unantastbar?
Es ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann sagen, sie werden nicht deswegen zu den Demokraten, also den demokratischen Kandidatinnen oder die demokratische Kandidatin automatisch unterstützen. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Sie werden vielleicht sich von der Politik abwenden. Was er geschafft hat, ist ja eben einen großen Teil von Leuten für seine Bewegung, die MAGA-Bewegung zu mobilisieren, die vorher kein Interesse an Politik hatten. Und wenn die jetzt sagen, die Politik ist ja tatsächlich so, wie die uns immer erzählt haben, die covern ab, die verbergen, die lügen, nur er ist Teil von dem Ganzen. Und dann sagen die vielleicht wieder, dann gehen wir doch wieder lieber in unsere Gaming-Szene zurück oder machen irgendwie was anderes und gehen eben nicht mehr zur Wahl. Und das ist dann, glaube ich, das Problem für die Republikanische Partei und am Ende auch für Donald Trump, der ja einfacher regiert, wenn er beide Mehrheiten im Kongress hinter sich hat.
Jetzt sind Sie seit vielen Jahren in Amerika als Korrespondentin und beobachten das politische Geschehen dort. Was haben Sie für ein Gefühl? Also Sie sind seit ca. 7 Jahren in Amerika als Korrespondentin. Wie nehmen Sie diese politische Atmosphäre in Washington wahr momentan?
Es ist schon ein komisches Gefühl, weil Trump ist so absorbing, also er, wie sagt man auf Deutsch, er nimmt so viel zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass man die ganze Zeit über ihn reden muss, auch wenn man das gar nicht möchte. Und es dreht sich alles um ihn, alle tanzen um ihn, alle regen sich über ihn auf oder finden ihn toll. Und die Demokraten, denen fehlt so der Sauerstoff, um ihre eigenen Themen voranzutreiben. Und das ist in Washington schon zu spüren. Also man wartet drauf, dass die Demokraten mit einem starken Programm, mit viel Enthusiasmus wieder auferstehen. Und das lässt immer noch so ein bisschen auf sich warten.
Es bleibt also weiterhin sehr, sehr spannend. Ich hoffe, wir können dazu in Austausch bleiben, wenn Sie wieder in Washington sind. Heute sind Sie ja bei uns im Studio in Berlin, was sehr, sehr schön gewesen ist. Vielen Dank für den Besuch und auf hoffentlich bald wieder.
Sehr gerne. Dankeschön.
Dann kommt die erlösende Nachricht. Alles richtig gemacht von Berger. Sie wird zur Heldin. Deutschland steht im Halbfinale.
Deutschlands Fußballfrauen spielen eine starke EM, wie hier das ZDF berichtet.
Was für ein Kampf! So lange in Unterzahl an Katrin Berger, hält 2 Elfmeter, trifft selbst vom Punkt. Jetzt wartet im Halbfinale Spanien.
Aber auch im deutschen Mittelstand haben die Frauen einen guten Lauf. Für die MyWay, unserem Strategiegipfel der Familienunternehmen am 24. und 25. September in Berlin, ist Dina Reit als Keynote-Speakerin dabei. Sie ist eine der wenigen Frauen im Maschinenbau-Business als CEO der Laserfirma SK Laser. Sie spricht über die Bedeutung von Innovation, den Umgang mit Wettbewerbern aus Asien und die Rolle von Social Media als Gamechanger für Reichweite.
Als Maschinenbauunternehmen setzen wir auf neue Wege in der Vermarktung. Kreativ, mutig und sichtbar über Social Media. Wir bauen individuelle Lasermaschinen und zeigen mit Dinas Laserlab, was alles möglich ist, vom gravierten Werkzeug bis zur Wahrsagekugel. Und so machen wir B2B persönlich statt beliebig.
Neben Dina Reit haben als Speaker unter anderem zugesagt die Beraterlegende Roland Berger, Vizekanzler Lars Klingbeil, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und viele mehr. Dazu gibt es viel Bühnenprogramm, Musik, Masterclasses und. Alle Infos und Ihre Tickets finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Wir sehen uns da.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger mit Spannung auf diese Woche, in der viele neue Quartalszahlen veröffentlicht werden. Anne Schwedt in New York, guten Morgen. Du hast im Blick, was wichtig wird.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, diese Woche richtet sich der Fokus der Wall Street voll auf die laufende Quartalsberichtssaison. Hunderte Unternehmen legen ihre Zahlen vor, darunter einige der ganz großen. Besonders im Blick stehen die Ergebnisse von Alphabet, also Google, und Tesla. Beide berichten am Mittwoch. Außerdem öffnen auch Konzerne wie Coca-Cola und Intel ihre Bücher und die liefern ja auch wichtige Ergebnisse, wie es gerade in den Schlüsselbranchen läuft. Das Marktumfeld bleibt außerdem sehr spannend, denn auch von der Notenbank gibt es Neuigkeiten. Fed-Chef Jerome Powell tritt am Dienstag bei einer Bankenkonferenz in Washington auf. Die Anleger schauen da ganz besonders hin, nachdem Trump letzte Woche ja heftig Powell kritisiert hatte und teilweise sogar über eine mögliche Absetzung spekuliert hat. Die Unabhängigkeit der Fed steht somit wieder im Mittelpunkt. Abseits der Unternehmenszahlen bleibt der Konjunkturkalender eher überschaubar. Wichtige Termine sind die neuen Zahlen zu den Hausverkäufen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanager-Indizes. Die Daten geben wichtige Hinweise, wie stark die Konjunktur und auch der Arbeitsmarkt aktuell sind. Also insgesamt wird echt eine super spannende Woche, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein Orgelkonzert für einen riesigen Andrang auf der Kölner Domplatte gesorgt hat. Normalerweise kennt man Orgelmusik eher so, sakral und feierlich, nichts, was sich junge Menschen gerne in ihrer Freizeit anhören möchten. Aber diese Interpretin hier macht Orgelmusik hip. Die Frau heißt Anna Lapwood. Sie ist eine 29-jährige Britin und begeistert mit ihren Orgelvideos über 1 Million Menschen regelmäßig auf TikTok. Auch bei Instagram hat sie über 1 Million Follower. Anna ist ein echtes Wunderkind. Sie spielt nicht nur professionell Orgel, sondern auch Klavier, Geige und Harfe. Als erste Frau bekam sie ein Orgelstipendium an der renommierten Universität in Oxford und wurde dann mit gerade einmal 21 Jahren Musikdirektorin des Pembroke College in Cambridge. Ein echtes Ausnahmetalent. Vergangene Woche hat sie ein kostenloses Konzert im berühmten Kölner Dom gespielt. Aber die Veranstalter hatten die Größe der Fanbase unterschätzt, obwohl der Auftritt schon zweigeteilt wurde, um einer zweiten Charge Zuhörer die Chance auf Einlass zu bieten, mussten 5000 Fans vor verschlossenen Türen warten. Die Kirche war voll. Die Frau hat eine gewaltige Strahlkraft. Seit diesem Jahr ist sie die Organistin für die legendäre Royal Albert Hall in London und wird dort wie ein Popstar gefeiert. Die nächste Stadt, die diese talentierte Organistin in ihren Dom oder ihre Kathedrale lässt, sollte also sehr sorgfältig planen und Anna Lapwood dankbar sein. Endlich wollen wieder mehr Menschen rein in die Kirchen als raus.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
dass ich die Person, die mich dazu inspiriert hat, nach Europa zu kommen, leider nie kennenlernen konnte. Denn sie wurde bereits 1899 geboren, am heutigen Datum, dem 21. Juli. Da erblickte ein Mensch das Licht der Welt, der sich zu einem der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts entwickeln sollte. Diesem außergewöhnlichen Mann verdanken wir Geschichten wie »Der Schnee auf dem Kilimanjaro«, »Wem die Stunde schlägt« und natürlich »Der alte Mann und das Meer«. Die Rede ist, Sie haben es bestimmt schon erraten, von Ernest Hemingway. Der Mann hat das Abenteuer, das Reisen, das Angeln geliebt und die Frauen. Insgesamt 4-mal war er verheiratet, hat in den USA, in Kuba, Kanada, in Spanien, Italien und in Paris gelebt. Sein Bericht aus seiner Zeit mit der Literatur-Avantgarde im Paris der 20er Jahre, Paris, ein Fest für das Leben, und Fiesta, auf Englisch The Sun Also Rises, ein Roman über eine Reise voller Sehnsucht, Stilkämpfe und Lebenshunger im sonnendurchtränkten Pamplona. Das waren zwei Bücher, die meine ganz persönliche Sehnsucht nach Europa geweckt haben. Als Teenager habe ich die Sommerferien dann immer in Madrid verbracht, habe natürlich ein ganz anderes Europa kennengelernt als meine von Hemingway geprägte Vorstellung. Dann wollte ich mehr von Europa kennenlernen und kam als Austauschschülerin nach Deutschland. Und wie das Schicksal es so wollte, hat es mich nach dem Studium in Washington dann nach Berlin verschlagen. Ohne Hemingway würden Sie meine Stimme heute Morgen also vielleicht nicht hören. Ich wünsche Ihnen jetzt einen leidenschaftlichen Start in diese neue Woche. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place.